So müsstest du gut, red mal also einen geraden Satz, dann machst du eine kurze Pause und sagst noch
also,
einen.
Einen geraden Satz zu sprechen, das fällt mir durchaus immer schwieriger, umso wärmer es wird. Aber ich glaube, ich bin noch relativ fit, weil ich ja gerade einen Eislatte Macchiato getrunken habe.
Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Jan.
Und Johnny.
Das bin ich. Und wir haben wie jede Woche auch einen Gast dabei. Und das ist diese Woche der Heiko.
Hallihallo. Hi, hi.
Wir sind im warmen Berlin.
Super warm Berlin.
Prenzlauer Berg, glaube ich.
Es ist heiß.
Also,
und es ist schön.
Im Zentrum der Sonne.
Wir haben lang genug auf den Sommer gewartet in dem kalten Berlin.
Ja, und jetzt kommt's gleich mit voll.
Jawohl, natürlich.
Jetzt voll zurückgezahlt hier.
There is no global warming.
Ja, stell mir vor, dass wir jetzt noch global warming dazu. Ja, wie warm wäre es dann?
Dann wäre es wirklich heiß.
Ja, auf. Nein, ich mag das. Ich stehe total auf Sommer.
Dann bist du hier genau richtig. Du stehst aber nicht nur auf Sommer, sondern du bist auch Gitarrist.
Jo.
Bei der Band The Addicts.
Ja.
Das ist eine britische, ich sag mal Punkrock-Band. Ich sag immer, das ist so Positive Punk oder Happy Punk, finde ich. So
ja,
bisschen.
Das ist auf jeden Fall. Also wenn du da die Jungs fragst, die sind alle da sehr zwiespältig, was das betrifft. Ja, es wird natürlich als Punkrock verkauft, aber eigentlich ist es schon recht poppig. Und mit dem Party-Punk hast du auf jeden Fall recht, aber grob betitelt das zum Beispiel PD als Rock'n'Roll.
Mhm.
Mach's okay. Beste draus.
Ja, Rock'n'Roll ist es auf jeden Fall. Also ich habe euch ja einmal live gesehen in Hamburg vor nicht allzu langer Zeit.
Ich glaube, du warst auf der Gästeliste, oder?
Ich war so VIP.
Wenn das wohl war.
Und wo war ich? Wieso hast du mich nicht mitgenommen?
Tja, ja, das nächste Mal nimmst du ihn mit, ja.
Müssen wir nach der Sendung nochmal. Nächstes Mal nehme ich dich mit.
Bitte.
Also, ja, diese Unterscheidung ist quasi, weil ich bin mit so Punkmusik aufgewachsen, die war immer so grimmig oder feindselig oder wütend, sage ich mal.
Mhm.
Und
warst ein Wutpunk?
Ich habe auch mal irgendwie The Buzzcocks gehört, das ist dann schon eher die Richtung, also
ja.
Wo es eigentlich ein bisschen netter ist. Ja, die haben auch echt einige richtig gute Hits. Und ja, so bin ich sozusagen so mehr so zufällig beim Addicts-Konzert gelandet. Und ich muss aber sagen,
ich fand's scheiße.
Nee, ich habe und da muss ich jetzt noch weiter ausholen.
Ja.
Meine Friseurin, die ist riesen Addicts-Fan.
Okay.
Und was mich mit ihr sozusagen so ein bisschen verbindet, wir reden eigentlich auch immer über Musik, so mehr oder weniger.
Beim Haare schneiden
oder
auch so?
Ich kenne sie nur vom Haare schneiden
okay.
Und vom Addicts-Konzert.
Da reden die Friseurin ja gerne.
Man muss ja reden, genau.
Ja.
Und auf dem Frisierstuhl, auf dem mir die Haare geschnitten werden, da ist dieses Addicts-Gesicht von eurem Sänger raufgestickt.
Echt?
Also das ist so ein...
Das Monkey-Face.
Ja, das ist so ein, der ist so lilan bezogen und dann ist das Gesicht in der Mitte. Also ich sitze da immer so...
Wer ist denn deine Friseurin?
Die
kenne ich bestimmt.
Kiezschnitte ist der Laden.
Ist das Belladonna zufällig?
Nee.
Okay.
Es gibt ja auch noch andere Friseure.
Ja, es gibt auch noch andere Friseure.
Es gibt auch andere gute Friseure, aber wir müssen das mal connecten, damit ihr euch mal zum Haareschneiden dahin geht.
Da muss ich auf jeden Fall mal hin, den Stuhl will ich sehen.
Hat die auch immer war mir klar, die ist auch Addicts-Fan. Ich habe immer mitbekommen, da ist was dran, so an dieser Addicts-Sache. Und als ich es dann live gesehen habe, habe ich es verstanden. Da hat es quasi Klick gemacht.
Ja, okay.
Ja, es ist geil. Es ist eine richtige Show.
Ja.
Ist eben nicht fünf Männer stehen da und machen Musik, sondern da geht richtig was ab.
Und da geht der Punk ab.
Ja, es ist aber eben eine richtige, mehr so ein bisschen wie so eine Zirkusshow. Also das ist wirklich ein Spektakel und jetzt nicht einfach nur eine wilde Punkshow. Also ist wirklich...
Das stimmt.
Also Addicts ist tatsächlich eine Band, da würde ich mich nicht zu Hause alleine hinsetzen in meiner Bude und Addicts hören, aber ich kann jedem vorbehaltlos empfehlen, die Addicts live zu sehen. Und der Heiko, der spielt da die Stromgitarre.
Jawohl. Und ja, ich meine, Addicts ist wirklich mehr als einfach nur ein Konzert. Es gibt so viele Bands, die einfach sich auf die Bühne stellen und da ihre Akkorde runterschrubben. Und bei den Addicts passiert was. Wir haben halt Monkey vorne, der wirklich einen perfekten Clown abgibt. Und ja, ist halt sehr viel mit Konfetti und ja, es geht halt einfach, es geht um Entertainment und da sind Addicts halt im Gegensatz zu sämtlichen anderen Punkbands anders. Deswegen kommt vorbei, guckt's euch an.
Die Addicts sind ja auch schon länger im Geschäft, haben die in den 80ern angefangen oder schon Ende der
76.
70er? Ach, sogar
also,
76
ja.
Schon.
Okay. Also die gibt's wirklich, sie haben 2017 ihr 40-Jähriges gefeiert. weil sich eigentlich nicht mehr wirklich jeder so an die Anfangstage erinnern kann. Aber laut Pete haben sie eigentlich 76 angefangen. Hm. Damals hat Pete noch gesungen, da war Monkey noch nicht dabei und ich denke mal, dass Monkey 77 dazu kam und dann ging es eigentlich richtig los.
Okay. Wann bist du dazu gekommen?
Ich bin 2016 dazugekommen. Nee, 2015 habe ich die erste Tour gespielt.
Ah, okay.
Ja.
Also das ist quasi deine aktuelle Situation und ihr seid ja auch super viel unterwegs. Also selbst auf dem Wacken spielen die Addicts.
Richtig.
Dieses Jahr.
Ja.
Da war ich auch erstaunt. Also das ist
ich
schon,
auch.
Das ist auch sehr cool.
Ja.
Also ihr seid wirklich überall und weltweit eben auch, muss man auch mal sagen. Also es ist eben.
Darf ich da direkt noch was fragen zu?
Ja, darfst
bevor
du.
Bevor wir in
gerne.
Die Vergangenheit schweifen.
Ja, darfst du.
Was ich ganz witzig finde, ist, dass du als Deutscher in einer britischen Band bist, weil bei mir war das genau andersrum. Wir haben einen Engländer bei uns in einer deutschen Band gehabt.
Mhm.
Und wie kommst du da klar?
Ich komme mit den Jungs super klar. Also erstmal haben wir alle den gleichen Humor. Das ist ja schon mal eine Grundvoraussetzung, irgendwie als Band irgendwie gut klarzukommen, weil wir halt viel unterwegs sind. Ja, das ist, eigentlich spielen die Nationalitäten bei uns überhaupt keine Rolle, weil zwei von den Engländern wohnen ja auch in Kalifornien und wenn wir auf Tour gehen, dann kommen wirklich zwei Leute aus England, zwei aus Deutschland und zwei aus Amerika und eigentlich ist uns das scheißegal, aus welchem Land wir kommen. Es geht ja letztendlich geht's um die Musik und dass wir uns gut verstehen und dass der Spirit auch so beim Publikum rüberkommt und ja, es ist irgendwo witzig. Wenn man manchmal irgendwelche komischen Fragen bei Interviews beantworten muss, aber eigentlich keine Ahnung hat, weil man halt nicht aus England kommt. Es ist schon manchmal, es gibt witzige Situationen, aber ja.
Also ist dein Englisch schon nahezu perfekt?
Ja, ich rede viel Englisch, aber eigentlich schon immer.
Weil das war zum Beispiel bei uns etwas, was sehr schwierig zu lösen war, dass wir, also wir haben halt gesagt, okay, wir haben ja den Gisbud, der früher bei The Prodigy war, der ist dann zu uns gekommen, der hat auch English Dogs gemacht und so. Der war dann bei uns und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, alle inklusive Crew, wir sprechen alle Englisch, damit wir halt irgendwie auf einen Nenner kommen. Aber wenn dann irgendwas nicht rund läuft oder man irgendwas hat, wo man aneckt, dann fällt man halt einfach
Deutsch,
gleich
oder?
Ins harte Deutsch.
Ja,
und er sitzt dann dazwischen und versteht halt kein Wort und versucht sich dann anhand von Gestiken oder so Fetzen, die er mitbekommt, zu erraten, um was es geht. Und das ist für den natürlich ganz, ganz doll schlimm gewesen und auch schwierig, mit so Situationen umzugehen, wenn jetzt, keine Ahnung, irgendwas auf der Bühne falsch gelaufen ist oder, keine Ahnung, der Backliner hat irgendwie was fallen lassen oder ist irgendwas kaputt gegangen. Du weißt, was ich meine.
Ja, na klar. Ja, also das gibt's bei uns auch, aber wir haben den Vorteil, dass Kit und Pete haben wirklich in ihrer Kindheit in Berlin gelebt. Und wir sind ja zwei Deutsche. Kiki, der Bassist, ist ja auch mein Freund hier aus Berlin. Und witzigerweise kommt es wirklich vor, dass wir manchmal Deutsch reden, aber Pete versteht jedes Wort.
Ja, okay.
Und das ist dann auch wieder ganz lustig. Und das kann ich aber auch umdrehen, weil die Jungs kommen ja aus Ipswich. Und Monkey zum Beispiel, wenn der irgendwie in so Situationen kommt, dann hat er seinen Ipswich-Slang drauf und dann verstehe ich auch kein Wort
auch
mehr von dem, was
wie
er sagt.
Dritte Sprache
das,
dann
ja,
wieder, ne?
Also das ist wirklich, da hört man nur noch und dann ist eigentlich die Sprache sowieso egal. Also ne,
und du hast ein riesen Fragezeichen über dem Kopf.
Absolut. Also bei Monkey ist es wirklich manchmal schwierig. Und bei unserem Backliner Hoggy oder bei unserem Bühnenmanager ist das ganz genauso. Wenn die beiden sich auch unterhalten, ist das ungefähr so, als würde ich irgendwie bei meinen Großeltern damals Ostpreußisch mithören.
Ja.
Also man versteht einfach nichts. Das ist schon
geil, ist auch, wenn die dann angetrunken sind. Also wir haben dann natürlich auch
oft. Wir sind eine clean Band.
Fast. Okay, sorry.
Ja.
Bei uns war es genau das Gegenteil.
Ja. Vielleicht war das auch eins der Probleme bei der Verständigung.
Ja, siehst du, also das Geheimnis ist, lass einfach den Schnaps weg und dann versteht man sich auch in allen Sprachen.
Bei uns war es eigentlich immer gefühlt andersrum. Umso mehr man getrunken hat, umso mehr dachte man, man hat es verstanden. Was
dachte man.
Ja, wir haben halt oft Engländer dann natürlich auch Backstage gehabt, die dann Freunde von Giz waren und da war es umso mehr, die getrunken haben und man vielleicht nüchtern geblieben ist, umso weniger hat man verstanden und irgendwann war das so. Ja, alles klar. Lächeln und winken, so, ne? Alles klar. Gut, hab ich verstanden. Und ich habe mich halt immer gefragt, wie es ist, wenn ich jetzt in der Position gedreht wäre, also ich in einer englischen Band, so, ob ich, also weil es teilweise, er hat dann versucht, Deutsch zu lernen, das war dann zu schwer und wir haben halt versucht, immer Englisch zu sprechen, das war dann auch irgendwann ab einem gewissen Punkt dann auch nicht mehr machbar, weil man halt schnell irgendwas sagen wollte oder so. Und das kann, glaube ich, so ein Team Spirit auch ganz schnell kaputt machen dann einfach, ne?
Ja, aber ich glaube, man wächst ja damit auch. Also wenn man Fragen hat, sollte man einfach fragen, wenn man was nicht verstanden hat. Ja. Und ich glaube, wenn man ernsthaft zusammenarbeitet, kriegt man das irgendwie ja trotzdem gebacken. Also die wichtigsten Sachen versteht man. In Deutschland haben wir alle Englisch in der Schule gelernt. Und
Basics, ja.
Ja, die Basics können wir alle. Und wenn einfach Learning by Doing. Ja. Oft genug machen und mir passiert es teilweise sogar, wenn wir jetzt wirklich länger unterwegs sind. Wir waren zum Beispiel diesen März in Südamerika auf Tour und haben natürlich nur Englisch gesprochen, auch mit den Promotern, die manchmal mit gebrochenem Englisch irgendwie um die Ecke kommen, was
geil,
auch nicht ganz einfach ist. Aber da habe ich mich wirklich auch dabei ertappt, wo ich schon in Englisch manchmal gedacht habe.
Ja,
einfach
genau.
So, wo
genau.
Man so, okay. Und das ist dann so der Moment, wo es dann halt einfach geswitcht.
Du, das habe ich auch gehabt. Ich habe sogar hinterher in Englisch geträumt.
Ja, siehst du?
So.
Ja.
Ja, ja, dann wacht man auf und denkt so, okay, wow, jetzt ist dieser Schalter umgelegt.
Genau.
Ne?
Und ich meine, dann ist doch eigentlich alles klar, dann versteht man doch alles. Ja. Und ich glaube, man muss eh nur ein Dreiviertel verstehen, weil wir Musiker reden ja auch ganz gerne Schwachsinn, oder?
Muss man auch nicht alles so ernst nehmen.
Ja, eben. Dafür haben wir diesen Podcast.
Das kennt man aus unserem Podcast, man muss das alles nicht so ernst nehmen.
Ja, genau.
Okay, dann lass uns doch mal in die Vergangenheit switchen.
Ja, zurück in die Vergangenheit reisen. Du hast ja, wie wir eben schon gehört haben, nicht immer bei den Addicts gespielt, sondern du hast ja irgendwann auch mal mit Musik angefangen und spielst ja auch schon länger als 3 Tage Gitarre.
Mhm.
Und genau, die Frage ist im Prinzip, wie hat das überhaupt angefangen? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, Musik zu machen und was hast du dann und wie hast du das dann gemacht?
Das ist ja eine schöne Frage. Also, alles begann in den 80ern. Ich war jung, ich war wild. Und für mich gab es eigentlich nur eine Frage, die mir mein Vater gestellt hat, willst du eine Gitarre oder willst du ein Mofa?
Mhm.
Da ich kurz vorher mit meinem Kumpel auf dem Mofa gesessen habe und wir einen Unfall hatten, war die Entscheidung nicht so schwer. Nein. wo fange ich da an? Also es hat wirklich tatsächlich angefangen, als ich 13 war. Ich bin irgendwann nach der Schule mit dem Kumpel nach Hause gegangen, da stand eine Kiss-Platte rum. Und die muss sein Vater vorher gehört haben. Die lag auch noch drauf. Ich habe die Nadel drauf gemacht und vom ersten Akkord war ich wie elektrisiert. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung, welches Instrument das jetzt ist, was mich da so überfährt. Ist das ein Bass, ein Keyboard oder eine Gitarre oder wie auch immer? Auf jeden Fall hat es mich überfahren wie ein D-Zug mit Vollgas. Und das hat dann dazu geführt, dass ich mich dafür interessiert habe und bin dann irgendwann in ein Musikgeschäft gegangen. Ich komme ja aus Hagen. Ist ja eine sehr musikalische Stadt, besonders in den 80ern auch. Also gab es an jeder Ecke, sag ich mal so, Musikgeschäfte, was heute nicht mehr so ist. Jedenfalls bin ich da rein und da saß ein Gitarrist, wie sich rausstellte, Peter Fischer, Deutschlands erfolgreichster Gitarrenbuchautor weltweit. Also ich glaube, seine Bücher wurden in 100.000 Sprachen übersetzt. Egal, der saß da und hat irgendwie gerade eine neue Marge an neu angelieferten Gitarren angetestet. Das war da sein Job. So, und da hat er genau diesen Sound gespielt, der mich so fasziniert hat und er hatte so eine Flying V in der Hand. Und da dachte ich, alles klar, das muss dieses Ding sein und hab da meine Eltern bekniet und bin dann in Hagen zum Hauptbahnhof und hab den alten Omas für eine Mark die Koffer vom Intercity zum Taxi getragen.
Ja,
tatsächlich.
Geil.
Bis ich wirklich 150 Mark zusammengespart hatte.
Das
sind
viele Koffer geschickt.
150 Koffer.
150, ja, kann man so nicht sagen. Manchmal hat man auch 2 Mark gekriegt, ja. Manchmal auch nur 50 Pfennig, da war ich eher ein bisschen stinkig. Egal, ich habe das einfach ein paar Tage durchgezogen. Und dann haben mich meine Eltern leider, die haben mich dann überredet, ey, mach doch erstmal Akustikgitarre und lern das von Grund auf.
Von A bis Z quasi.
Genau. Und dann
erstmal grob anfangen.
Habe ich das dann auch gemacht und saß dann mit so 3 anderen Schülern in so einer Umpapa-Gitarrenschule, was mir überhaupt keinen Spaß gemacht hatte.
Ja, du wolltest ja auch Rock'n'Roll.
Absolut, ich wollte, also zumindest hatte ich dann schon mal eine Gitarre und damit konnte ich wunderbar auf den Sesseln bei meinen Eltern rumspringen vorm Spiegel und habe damals irgendwelche Scorpions und Iron Maiden AC/DC Platten von meinem Vater und überhaupt so aufgelegt und dann ging's halt irgendwie so rund mit meinen Kumpels im Wohnzimmer und der Traum war aber eigentlich wirklich in einer Band zu sein und diesen Radau auf der Bühne zu machen. So, ja, dann saß ich halt, wie gesagt, bei diesem komischen Umpapa-Unterricht und mir kommt ein Vogel geflogen beigebracht. Das war ganz schlimm und ich habe mich wirklich echt geweigert. Also ich habe wirklich gesagt, ey, das geht alles überhaupt nicht klar. habe parallel dazu Breakdance gemacht und bin dann wirklich, ja, ich habe Breakdance gemacht zu der
Was
Zeit.
Was für eine geile Kombi. Ey.
Anfang der 80er war das ja, man musste Breakdance machen.
Okay.
Zumindest, das hatte ich eigentlich schon ad acta gelegt, aber ich habe es wieder ausgekramt und habe dann irgendwie eine Pappe in die Hagener Fußgängerzone gelegt, bin da rumgedanzt und habe mit meiner Mütze Kohle gesammelt, weil ich wollte unbedingt eine Flying V haben. Ich musste unbedingt eine E-Gitarre haben und ich weiß nicht warum, ich wollte unbedingt so eine Flying V haben. War natürlich unerreichbar für mich, weil eine Gibson kostete damals, glaube ich, 2000 Mark und so, es ging gar nicht. Also die nächst erreichbare war irgend so eine Hohner für 500 Mark, was auch, ich habe die Gitarre by the way noch, ein geil. Schrotthaufen, aber egal, das war das Größte für mich. Und dann habe ich mir wirklich meine erste Gitarre mehr oder weniger zusammengetanzt und danach habe ich auch nie wieder getanzt, ganz klar. Also dann habe ich mir diese E-Gitarre gekauft und habe 3 Wochen später mein erstes Konzert gespielt in Hagen auf der größten Bühne, die es in der Innenstadt gibt. Da war nämlich irgend so eine Band zum 1. Mai und ich dachte, ey Jungs, geht mal an die Seite, wenn ihr Pause macht, können wir doch mal hier einen machen. Ich hatte einen Schlagzeuger, einen Bassisten, keinen Sänger, das haben wir selber gemacht. Und haben dann wirklich mit 2 Akkorden oder maximal 3 haben wir uns auf die Bühne gestellt und haben da irgendwie eine Show abgezogen. Und das war's halt dann einfach. Und seit dem Zeitpunkt will ich auch nichts anderes mehr machen. Also ich habe das dann ab dem Moment gnadenlos durchgezogen, zum Leidwesen meiner Eltern. Aber ja, jetzt bin ich hier und alles ist gut gelaufen.
Also quasi war der Indikationsfaktor KISS dann wegweisend für deinen Rest deines
Im
Lebens.
Im Prinzip ja. Ja, tatsächlich.
Welcher Song war denn das von KISS?
Das war die KISS Alive 2. Ich kann ja nicht sagen, welcher. Ich glaube, es war Cold Gin. Bin mir aber ehrlich gesagt nicht mehr sicher, weil das ist ja jetzt wirklich lange, lange her.
Hast du den Song auch hinterher noch gelernt?
Ja, ja. Ich kann ihn. Ja, ich hab ihn. Wir haben tatsächlich mal mit Andi Brings eine Coverversion aufgenommen. Schönen mit Gruß. Dem habt ihr auch letztens eine Sendung gemacht. Schönen Gruß, Andi. Ja, wir haben tatsächlich mal eine Coverversion aufgenommen, die leider irgendwie nie rausgekommen ist. Warum auch immer. Aber ja. Nee, aber es ging von KISS, das war wirklich nur diese erste Sekunde, weil es ging dann bei mir gleich ganz schnell los, auch mit Ramones und was zu dem Zeitpunkt irgendwie alles, eigentlich habe ich alles konsumiert. Mir war szeneübergreifend auch scheißegal, ob es jetzt Heavy Metal ist oder Punk. Hauptsache es hatte irgendwie verzerrte Gitarren drin, das hat mich völlig fasziniert. Und ja, so, und deswegen habe ich eigentlich alles konsumiert, was in den 80ern so geboten wurde. Und das war ja im Gegensatz zu heute echt viel.
Ja, also quasi alles aufgesogen, überall alles. In jedem Genre irgendwas Geiles gefunden und dementsprechend wahrscheinlich auch versucht nachzuspielen.
Na klar, das war so, dass meine Kumpels und ich, wir sind jeden Freitag in meinen Plattenladen gegangen und eigentlich konnte sich jeder natürlich von seinem Taschengeld nur eine Platte kaufen, aber wir haben uns dann immer, jeder hat sich dann eine Platte gekauft und dann sind wir zu irgendeinem nach Hause und haben dann immer Tapes davon gezogen, sodass man quasi jedes Wochenende hatte jeder 3, 4 neue Platten, eine in Original, also als Vinyl und die anderen auf Kassette. Und ja, wenn mich eine Platte richtig fasziniert hat, dann habe ich sie auch versucht von A bis Z durchzuspielen. Das war eigentlich meine Gitarrenschule, definitiv. Okay. So, weil ich in Hagen, wie gesagt, das war eine sehr musikalische Stadt, hatte ich so die Angewohnheit, durch diese ganzen Proberaumkomplexe zu gehen und bei den Bands wirklich an die Tür zu klopfen und hey, kann ich mal kurz zuhören? Und habe ich mich für 2, 3 Songs damit zugesetzt und habe mir bei den Gitarristen eigentlich nur Tricks abgeguckt und bin dann nach Hause und wie hat er das gemacht? Und,
das ist auch eine super Idee eigentlich. Ja. Also wirklich aktiv zu gucken, wie machen das alle anderen und sich überall irgendwie was abzuholen. Ne?
Genau, und plötzlich stand ich dann bei Extra Breit im Proberaum, eher zufällig. Und ich meine, Kleinkrieg war der König der Gitarristen damals in Hagen, weil er stand schon vor 3 Marshall-Türmen, wo andere noch mit irgendwelchen Made-in-GDR-Verstärkern rumhantiert haben. Und das war schon gigantisch. Und ja, der fand das auch irgendwie ganz lustig, dass so ein Knirps wie ich da irgendwie anklopft. Und
wie alt warst du da?
Da war ich so 13, 14, lass mich 15 gewesen
aber
sein.
Aber auch wie geil, dass er einfach so diese Attitude einfach hat, ne, und das Selbstbewusstsein einfach zu sagen, ja, ich setze mich jetzt hier mit rein, ich will euch mal angucken, ne, und dann gehe ich zum nächsten und dich will ich auch mal angucken. Ja. Also das ist einfach dieser
muss man
jugendliche
erst mal drauf kommen,
Leichtsinn,
ne?
Quasi, ne? Das,
voll,
das,
ja, ja. Ich meine, wir sind da zwischendurch auch noch irgendwie und haben irgendwie Feuer gelegt oder was auch immer, was man so als Teenager macht. Aber ja, das war schon so mein Hauptding, durch die Proberäume zu ziehen.
Geil.
Ja, und wie gesagt, und dann kam ich dann an Kleinkrieg ran und Kleinkrieg fand mich dann irgendwie auch sympathisch und damit ging auch der erste Schritt so ins professionelle Musikgeschäft los, weil der meinte, ey, von der letzten Tour habe ich hier eine Marshallbox über, die kannst du haben. Ich so, wie kann ich haben? Ja, schenke ich dir, brauchst du den nur abholen, brauche ich eh nicht mehr. Alles klar, da war ich dann als kleiner Steppke mit der ersten Marshall-Box überhaupt. Das war bei meinen Mitschülern und so, das war eine Sensation. Ich meine, ich konnte das Ding gar nicht betreiben, weil ich hatte ja keinen Verstärker dazu. Aber das Ding stand erstmal bei mir im Kinderzimmer. Sag und das war erstmal so, wow, hey. So, und Kleinkrieg hat mir dann auch im Laufe der Jahre ganz viele Sachen beigebracht und der hat auch mich dann irgendwann mal gefragt, ob ich sein Gitarren-Roadie werden will und ich mit ihm auf die erste Tournee gehen will. Habe ich natürlich nicht Nein gesagt, ist ja klar. Meine Eltern habe ich nichts gesagt, weil ich war dann 3 Wochen weg. Es war dann ein bisschen blöde natürlich für die, so im Nachhinein. Ich habe irgendwann nach einer Woche mal angerufen und habe gesagt, die sollen sich keine Sorgen machen.
Ich lebe noch, Mama, ja, Papa. So.
Aber es war natürlich echt scheiße. Also meine Mitschüler wussten Bescheid und über den Lehrer ist das auch zu meinen Eltern gekommen. Der Idiot ist auf Tour gegangen. Aber für mich war es natürlich genau das Ding so, dass da habe ich alles aufgesogen wie ein Schwamm und seitdem weiß ich eigentlich auch ziemlich, wie es läuft. Und das war super wichtig für mich. Absolut. Diese 3 Wochen waren somit die 3 wichtigsten, die ich hatte im Leben.
Ah, wie geil. Also, allein deine Eltern, was müssen die gedacht haben? Da kommt unser Sohn, geht da
wenn du dir das mal,
mit 13, 14, 15,
wenn du dir
16,
das mal heute vorstellst, so ein 15-Jähriger verschwindet quasi.
Ja. Das geht heute gar nicht
was
mehr.
Was da heute alles passieren würde.
Aber heutzutage haben wir auch alle Handys, sind ja alle völlig
klar,
vernetzt.
Stimmt,
ich meine, wir waren in den 80ern, da gab's noch Festnetztelefone mit Wählscheiben.
Da war es noch auch eher normal, dass man mal nicht erreichbar ist, wenn man
irgendwie
unterwegs ist.
Aber wahrscheinlich waren die auch unheimlich stolz auf dich, dass du da so deinen Weg gehst.
Später, das kam echt wirklich später.
Wollten sie nicht zugeben, ist klar, aber...
Nee, meine Mutter war super dagegen. Bis sie mich das erste Mal im Fernsehen gesehen hat, damals 92, war sie super, super, super dagegen. Sie war, die wollte mir alles möglich, die wollte mir eine Schreinerlehre besorgen und ich sollte Klavierstimmer werden, wenn ich schon was mit Musik machen will und so weiter.
Wenigstens was Solides.
Aber meine Mutter dachte wirklich, das sind alles drogensüchtige Typen, mit denen ich da rumhänge. So ganz unrecht hatte sie ja nicht. Aber, nein, was heißt drogenabhängig? Nicht, aber na klar wurde da auch viel gesoffen und Party gemacht, ja. Aber nee, meine Eltern waren wirklich super dagegen. Mein Vater hat mich zwar unterstützt, indem er mir auch noch eine Gitarre gekauft hat und alles Mögliche, aber nach den 3 Wochen war natürlich erstmal Rambazamba, da wurde meine Gitarre in den Keller eingesperrt und was weiß ich und ich musste jeden Tag in die Schule und wurde zur Nachhilfe gezwungen und so weiter. Egal, ich habe das Schuljahr trotzdem gepackt. Nein, aber meine Eltern waren mega dagegen, wirklich. Eigentlich alle, die haben alle gedacht, jetzt spinnt er total und
jetzt dreht er durch.
Das ist doch kein richtiger Job und da kannst du doch irgendwie kein Leben leben und wie die Eltern das gerne sagen, Junge, lern doch was Vernünftiges.
Ja.
Ich weiß nicht, wie oft ich mir das anhören musste.
Aber hast du denn auch nie eine richtige Ausbildung denn gemacht?
Nee.
Also es war von vornherein klar, ich mach was mit Liveband, auf Tour gehen, Gitarre spielen.
Absolut, das war seit dem Zeitpunkt gab es für mich nichts anderes mehr.
Kein Zurück mehr.
Kein Zurück mehr, nein.
Bist du straight auf jeden Fall.
Ja, aber ich meine, hey,
hat geklappt, offensichtlich.
Es hat geklappt. Ich meine, ich habe ja in meiner Karriere einige Höhen und Tiefen und auch durch. Also ich sag mal so, die Mäuse, die mit solchen Tränensäcken unter den Augen aus dem Kühlschrank gekrabbelt kommen, weil sie nichts zu fressen gefunden haben. Die Phasen kenne ich natürlich auch und die Mäuse kenne ich alle persönlich per Namen. Aber ich glaube einfach, wenn man einfach dranbleibt und ergibt sich auch was und es ergeben sich Chancen und bei mir haben sich immer Chancen ergeben.
Was war denn so die erste Chance, die du quasi nach diesem Roadie-Job mit deiner eigenen Band bekommen hast?
Mit meiner eigenen Band haben wir damals erstmal ganz viele Gigs gemacht im Sauerland und in Nordrhein-Westfalen im Ruhrpott und keine Ahnung, wo wir waren und es führte auf jeden Fall dazu, dass wir immer besser wurden und die Band auch immer besser wurde. Dann stieg der andere extra Breit-Gitarrist bei uns rein, was uns auch wieder ein Level höher gebracht hat und wir wurden dann in Hagen wirklich von einem Stadtteilfest zum nächsten geschickt und haben irgendwelche Turnhallen bespielt und so weiter, bis dann irgendwann mal der damalige Gitarrist von Nena auf mich aufmerksam wurde und gesagt hat, du, da ist ein Posten frei und ob ich mir nicht mal vorstellen könnte, bei Nena vorzuspielen. Da war ich dann schon 20, fast 21, aber da habe ich gedacht, na klar, das mache ich natürlich und bin dann mit Sack und Pack, beziehungsweise mit Gitarrenkoffer und ein paar Unterhosen und T-Shirts nach Berlin gefahren und damals war das ja noch nicht so, ich schickte mal einen Pfeil, ein MP3 oder was und dann hörst du dir die Musik an, sondern ich habe mir einfach von Platte 2, 3 Songs drauf geschafft, bin nach Berlin gefahren, das war die längste Fahrt, die ich von Hagen und Berlin je hatte, weil da war eine Vollsperrung, ich brauchte 13 Stunden,
boah.
Also ich kam auch mega zu spät, wir waren irgendwie nachmittags verabredet, ich war aber erst nachts da Egal, dann haben wir halt am nächsten Tag geprobt, beziehungsweise ich habe vorgespielt und bin nach einer Minute genommen worden. Und dann hieß es, dann ging es nur noch darum, okay, wir müssen jetzt gucken, dass du schnell nach Berlin ziehst, weil die Promotion-Tour geht los und die Tour geht dann und dann los und wir müssen proben und hier und so. Ja. Und dann gab es dann erstmal einen großen finanziellen Frosch von der Plattenfirma. Oh, damals waren ja die Plattenfirmen noch so richtig,
da gab's noch Geld,
richtig geil, ne? Und einfach nur um diesen Umzug zu machen. Ich meine, mein Umzug war eine Tankfüllung, um mal ehrlich zu sein, weil mehr brauchte ich ja auch jetzt in diesem Moment nicht. Es ging dann auf jeden Fall recht zügig los und ich wurde dann auch ganz schnell auf die Probe gestellt, mir 15 Songs ganz schnell drauf zu schaffen. Also ich hatte im Prinzip nur anderthalb Wochen Zeit oder sagen wir mal 2 Wochen und es war dann auch schon wirklich Arbeit und ich dachte, alles klar, das ist dann doch nicht immer nur der Spaß und so und die Party, die man vorher mit den Bands so hatte und am Wochenende fährt man raus und spielt, sondern es ist wirklich auch so die Zeit dazwischen, die irgendwo ganz schön genutzt werden will. Was mir im Nachhinein auch sehr geholfen hat, so um einfach professionell zu werden, weil man musste in kürzester Zeit ganz viel auf die Reihe kriegen.
Hm. So. Ja, ganz ohne den Druck entwickelt man das wahrscheinlich auch nicht, diese Professionalität. Das muss dann auch mal passieren. So.
Vor allem ist es ja auch krass, wenn du halt dieses Genre mal vergleichst. Also du kommst ja aus, ich betitel es mal als Rock'n'Roller, so du kommst Metal, Punk und so weiter und stößt dann auf die kunterbunte Popwelt von Nena.
Ja.
Das war natürlich auch erstmal ein Kulturschock, glaube ich, für dich, oder?
Naja, ich wusste ja, auf was ich mich einlasse. In erster Linie war es natürlich auch so eine Hagen-Connection-Sache, weil Nena kommt ja auch aus Hagen und damals der Gitarrist auch. Natürlich war mir klar, worauf ich mich einlasse, aber auf der anderen Seite, wenn ich mir die Gitarrenriffs anhöre, die Carlo Kages damals so für die Platten geschrieben hat, die waren ja eigentlich auch schon relativ hart. Deswegen war es so vom Spielerischen erstmal nicht so unbedingt eine große Veränderung. Eine große Veränderung war auf jeden Fall, als dann die Promotour losging und wirklich wir durch eine Fernsehsendung nach der anderen geschickt wurden und da merkte man dann, okay, das Popgeschäft ist dann doch ein bisschen komischer irgendwie, weil es ist dann doch nicht die Gang, die dann irgendwie so zusammenhängt, sondern da kommt dann der Bravo-Fotograf noch vorbei und es ist alles super professionell und man läuft irgendwie die ganze Zeit geschminkt durch die Gegend und gestylt und was weiß ich. Das ist schon ein bisschen scheiße, ganz ehrlich. Aber naja, gehört halt eben dazu und die Phase war ja auch nur kurz, weil ja, als die Promo-Geschichte zu Ende war und diese Platte damals auch ziemlich gefloppt ist, brauchte Nena auch keine Band mehr.
War das vor 99 Luftballons?
Ja, nein, wesentlich später. 99 Luftballons, da habe ich ja noch fast in die Windeln geschissen.
Ja.
Das war Anfang der 90er, das war die Bongo-Girl-Phase und da waren 99 Luftballons ja schon längst
gebeltet. Schon durch,
lange. Ja, ja, okay. Klar.
Hast du dann auch noch eine Tour mit ihr gespielt oder nur die Promophase durchgezogen?
Nur die ganze Promophase durchgezogen. Also wir haben vereinzelte Gigs gespielt, aber die Tour, nee.
Habt ihr noch Kontakt?
Ich habe mit allen anderen Kontakt, aber nicht mit ihr.
Ah, okay.
Weil mit Rolf, das ist einer meiner besten Freunde, der Schlagzeuger, und Jürgen habe ich vor 3 Wochen noch zusammengespielt in der Band. Also ja, so bandtechnisch haben wir noch super Kontakt, da sind echt Freundschaften entstanden, weil Rolf und ich haben damals auch zusammen gewohnt, weil Anfang der 90er hat man ja auch keinen Wohnraum in Berlin gehabt und ich erinnere mich zwar daran, dass ich einmal bei so einer Wohnungsbesichtigung mit Nena war und Nena die Wohnung sofort klar gemacht hat, aber dann meinte Rolf, du, meine Freundin ist gerade ausgezogen, ich habe total viel Platz in der Wohnung, kannst du auch gerne bei mir einziehen, was mir dann zu dem Zeitpunkt lieber war, dann brauchte ich nicht alleine wohnen.
Ja.
Aber ja, und seitdem sind wir halt dicke Freunde.
Okay, und es ist ja, musst du dir mal vorstellen, mit Nena einfach so eine Promotour zu machen und dann sagen, okay, gut, das Kapitel ist jetzt fertig.
Mhm.
Was hast du dann angestrebt oder hattest du einen Plan B?
Wenn's mit Nena hatte nie einen Plan B, ehrlich gesagt. Also mittlerweile bin ich ja auch ein bisschen reifer, habe ich auch mal einen Plan B auf Tasche, ja, aber eher selten. Nein, ich habe mich wie immer treiben lassen und zu dem damaligen Zeitpunkt habe ich mich nach Hamburg treiben lassen, weil wir waren auch diverse Male mit der ganzen Band in Hamburg und haben Fernsehshows da aufgezeichnet und waren bei irgendwelchen Interviews und so weiter und irgendwie hat mir das super gefallen in Hamburg und nachdem dann die Nena-Geschichte 93 zu Ende war, habe ich mir gedacht, okay, hast jetzt irgendwie Geld auf dem Konto, hast irgendwie 10 neue Gitarren, die sie dir geschenkt haben, irgendwie mach doch einfach, probieren wir mal was ganz Neues aus. Und bin dann nach Hamburg gegangen und habe dann die Jungs von Rubbermaids kennengelernt. Und damals gab es noch die Shanghai Guts. Und dann habe ich dann kurz mit den Shanghai Guts gespielt und dann mit den Jungs von Rubbermaids irgendwie ein paar Punk-Geschichten
gemacht. Bei den Shanghai Guts hat Marcel Zürcher auch gespielt.
Okay.
Bekannt aus Bandleben, der Podcast über das Musikmachen. Yay.
Was hat denn der gespielt?
Ich glaube... Gitarre?
Schlagzeug, ne?
Kann sein, dass der da... Ich muss die Folge nochmal hören. Okay. Ich glaube, er hat da noch Schlagzeug gespielt.
Ja, ich meine, die Band war geil damals, Shanghai Guts. Ich mochte die total.
Genau das hat Marcel auch gesagt.
Ja, so, und die waren der heiße Scheiß. Leider wurden sie dann von, wie hießen sie, die Black Crowes überholt, die genau das Gleiche gemacht haben und dann irgendwie richtig groß abgeräumt haben, obwohl die Guts eigentlich viel früher da waren. Also schade, also da, das fand ich auch immer für Steffi und Axel echt sehr schade, dass das so gelaufen ist, aber naja, so ist es nun mal manchmal im Leben. Na, zumindest habe ich dann eine gute Zeit in Hamburg gehabt, also es war geil, so lange bis dann auch das Geld weg war, dann so langsam, und dann musste ich mir wieder was einfallen lassen. Dann habe ich irgendwie so einen Job in der Freiheit 36 gehabt, der mir totalen Spaß gemacht hat, und keine Ahnung, ich habe heute noch sehr viele Freunde aus der Zeit aus Hamburg. Und ich bin immer noch gerne in Hamburg und bin da auch, glaube, immer noch ziemlich willkommen bei so einigen Leuten. Und ja, war geil.
Ist ja eine gute Szene in Hamburg, muss man ja sagen, ne?
Na klar, absolut.
Und in Hamburg finde ich es auch sehr witzig, dass es alles so komprimiert in einem Stadtviertel ist, so dass alles halt irgendwie, wenn man weiß, wenn ich da hingehe, dann passiert auch was. Weil hier in Berlin ist es ja alles so auseinandergerupft, eben gefühlt.
Ja, stimmt, ja,
klar. Also da kann man, wenn man jetzt deinen Background hat, findet man da ja super schnell guten Anschluss, ne?
Ich denke schon.
Ja.
Ja, klar.
Und da bist du dann Hamburg wieder untreu geworden, offensichtlich.
Ja, ich hatte jetzt dann, mein erster Umzug war ja von Hagen nach Berlin. Und irgendwie war mir dann Hamburg, ja, zu klein ist jetzt übertrieben, aber ich hatte dann Möglichkeiten, in Berlin ein paar Sachen zu machen, auch so für Film, Musik und alles Mögliche. Und ich bin dann halt immer von Hamburg nach Berlin gefahren, und irgendwann war mir diese Fahrerei auch nichts mehr. Und dann habe ich eine Wohnung hier gekriegt und dann bin ich halt wieder nach Berlin gezogen und habe dann hier in einem Studio gearbeitet, habe mit diversen Bands gemacht und ja, zusammen mit drei anderen Leuten irgendwie so Filmmusik geschrieben, die dann tatsächlich bei einer ARD-Serie gelandet ist, wo wir dann erstmal alle ein paar Jahre ganz gutes Geld mit verdient haben.
Ich wollte gerade sagen, das lohnt sich dann richtig, ne?
Mit der Titelmelodie, und ne, dann war ich halt in Berlin. Und
Welche Serie?
Die Serie hieß Berlin, Berlin. Die wurde so 2001, glaube ich, zum ersten Mal, oder 2002 ausgestrahlt. Und ja, das bahnte sich alle so Ende der 90er an, und dann hat sich das in diese Richtung einfach so bewegt.
Und dann wirst du quasi hier wieder in Berlin gelandet und hast dann erstmal wieder, sagen wir es, wie es ist.
Tausendmal umgezogen.
Aber du hast erstmal Geld gemacht.
Ja.
Mit soliden Studiojobs und hast produziert auch?
Nee, ich habe meistens Gitarre gespielt. Ich habe viel über das Produzieren gelernt, was mir heute wiederum hilft. Aber damals war ich wirklich Gitarrist. Und das fing eigentlich eher, auch wie es manchmal so ist, komische Geschichten. Das fing damit an, dass mich ein Gitarrist fragte, sag mal, ich kann bei dieser Band nicht mehr mitmachen. Ich muss jetzt woanders hinziehen. Und die suchen jemanden und da passiert gerade was. Und du wärst genau der Richtige. Hättest du da nicht Bock drauf? Und das war aber jetzt nicht in einer Phase, wo die Band gerade aktiv auf Tour war oder gespielt hat, sondern es war so im Prinzip die Entstehungsphase, wo im Studio gerade neue Songs gemacht wurde und der Produzent hinterher war und so. Und dann wurde aus dieser Geschichte, kam dann irgendwann mal so ein Anruf, sag mal, habt ihr nicht so einen Song hier, die ARD sucht da was. Und wir so, ja klar, haben wir so einen Song, haben wir einfach ganz frech gesagt, hatten wir aber nicht. So.
Musstet ihr halt schnell anmachen.
Genau, und dann sind wir halt ins Studio und haben das zack, 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 in 3 Tagen haben wir 5 Songs, Demo-Songs aufgenommen und haben die da hingeschickt und kriegten eine Woche später einen Anruf, ja, den 4. finden sie geil, könnt ihr mal ausproduzieren. So, und dann haben wir das gemacht und dann wurde das alles genommen und dann nahm das alles so seinen Lauf. Dann war die erste GEMA-Abrechnung total frustrierend, weil ich dachte, jetzt geht's richtig ab. Nein, das hat dann noch ein bisschen gedauert.
Diese Abrechnungszeiträume sind ja immer so, dass dass man, ich denke dann auch manchmal, da haben wir doch total viel gespielt, eigentlich müsste es Geld geben, aber ich war gestern auch, dass das dann doch erst im nächsten Halbjahr kommt sowas. Also
das war schon lustig damals, echt. Aber das war halt, da waren wir einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und dann hat das funktioniert.
Ist ja oft so, ne, dass man einfach durch Zufall, durch Glück da so eine geilen Dinge abkriegt.
Ja, auf jeden Fall. So.
Was hast du dann, also hast du das wieder angestrebt, mal wieder mit einer Band durchzustarten? Oder ist das so, dass
ich klar, will das habe ich ja dann gemacht. Projekt ich habe ja dann meine eigene Band gegründet, Strom. Und Ja, aus Mangels an Sängern habe ich dann angefangen selber zu singen, weil ich wollte wirklich echt mal sowas was komplett Eigenes machen. Ich habe bis dato hatte ich schon in 20 Bands gespielt und habe irgendwie habe zwar überall meinen Beitrag geleistet, aber das war wirklich so, hier sind meine Songs und ich habe mir einen Bassisten und damals eine Schlagzeugerin, eine sehr gute, gesucht. Beziehungsweise die habe ich nicht gesucht, die kam so auf mich zu und dann hatte ich dann eine Schlagzeugerin und dann haben wir Strom gemacht und dann sind wir mit Strom getourt und haben auch irgendwie gar nicht so schlecht verdient. Zumindest konnte ich dann die Platte selber finanzieren, die wir rausgebracht haben und haben dann auch noch die lustige Geschichte mit Rudolf Schenker erleben dürfen. Weiß nicht, ob ihr die kennt.
Nee. Hau raus.
Also wir haben mit Strom so einen Song gemacht, der hieß Flying V.
Ah, okay.
So,
da ist sie wieder.
Da ist sie wieder, ja. Ja, die Gitarre verfolgt mich. Wir haben irgendwann in Hannover gespielt mit einer Band, dessen Name ich jetzt nicht sag. Piep. Und die waren so, oh ja, wenn wir in Hannover spielen, das ist mal total geil. Und der Vorverkauf läuft super. Lange Rede, kurzer Sinn, Strom war als erstes vor Ort. Und ich habe dann mit dem Veranstalter so gesprochen, habe dann so, ja, und habe da gehört, der Vorverkauf läuft super. Und der guckt mich nur so an und sagt, Vorverkauf? Es gab überhaupt keinen Vorverkauf. Ich so, alles klar. Okay. Ende vom Lied, es waren 8 Zahlende an dem Abend. Wir waren eh nur Vorband, war scheißegal, wir haben unsere Gage gekriegt. Aber das Witzige war, die sahen wirklich alle aus, als würden sie bei den Scorpions spielen. Die hatten alle so Lederjacken an und irgendwie, ich dachte nur, ey, alles klar, Hannover Town, hurra. Und auf dem Weg von Hannover zurück habe ich einen witzigen Text geschrieben über den Gitarristen von Scorpions, Rudolf Schenker. Ich dachte so, Schenker, Schenker, Schenker. Und der Refrain ging dann, bitte Rudi Schenker, schenk mir eine Flying V. Ich nenne dich Rudi Leier, wenn du sie mir nur leihst. Totaler Schwachsinn eigentlich. Aber es kommen wir wieder zurück zu den lustigen Zufällen, die so passiert. 2 Wochen später treffe ich Rudolf Schenker auf einer Party. Und sag, ey, Alter, du glaubst es nicht, aber ich habe einen Song über dich geschrieben. Er, was? Gibt's doch gar nicht. Und so hab ihm den vor Ort vorgesungen. Hat er sich schon totgelacht. Und sagt, hier, schick mir das. Und hat mir so Adresse gegeben von dem Scorpions Management und von seinem Assistenten, mit dem ich seitdem immer noch in Kontakt bin und so. Und dann haben wir ganz schnell auch wieder mal ganz schnell eine Demo aufgenommen von dem Song. Hab ihm das geschickt. Und dann wieder eine Woche später kriege ich eine Ahnung, ey, Rudolf findet den Song super, der will dir unbedingt so eine Gitarre schenken. Ich so, alles klar. So. Dieser Song erschien dann auch auf der Platte, kam dann auch raus. Rudolf wollte das alles promomäßig aufgeblasen haben, deswegen hat sich das alles zeitlich hingezogen, noch über ein Jahr, was ein bisschen genervt hat mit hin und her und so. Egal, auf jeden Fall haben wir das dann irgendwann hingekriegt, haben im Berliner Pirate Cove, was damals wirklich eine kleine Punk-Kaschemme war, eine schöne, aber halt wirklich klein, so mit Eierpappen noch an der Wand, so ein Punk-Show.
Richtig selbst gebastelt.
Ja, absolut, ne? Und Mutz, der Betreiber, war auch ein guter Kumpel von mir. Egal, Rudolf hatte die Bedingung gestellt, er brauchte auf jeden Fall Backstage-Raum hinter der Bühne, was jetzt im Wild at Heart leider nicht so ist, weil da ist der Backstage-Raum ganz vorne. Also haben wir das Pirate Cove genommen und er kam tatsächlich vorbei, hat einen Song mit uns gespielt und hat mir so eine rattenscharfe, schwarz-weiße Flying V geschenkt, die seitdem in meinem Besitz ist. Und es hat uns mega Promo gebracht, weil wir waren von Metal Hammer über sämtliche Punk-Magazine und online, Print und was weiß ich, waren wirklich überall auf einmal vertreten und die Band Strom war auf einmal in aller Munde für eine Zeit lang. Verrückt! Das war total verrückt. Das war wirklich
Geschichte.
Das war tatsächlich nur eine Schnapsidee.
Wirklich. Hat sie ausgezahlt.
Ja, witzigerweise ja, genau.
Ich sehe gerade auf deinem Arm, du hast ein Tattoo und da ist ein kleine Comicfigur.
Das ist ein Punk-Lobster.
Ein Lobster.
Ja, kein Rock-Lobster von B-52, ist ein Punk-Lobster.
Ein Punk-Lobster und der hat eine Gitarre in der Hand und das ist die schwarz-weiße Scorpions.
Die Nein, das ist nicht, das ist eine andere, weil die ist eigentlich so eine Seite weiß, andere schwarz.
Ah, okay. Ach, die ist so richtig zweigeteilt.
Ja, okay. Schenker-Style.
Entschuldigung. Stimmt, der hat ich ja immer diese.
Ich bin ja nur Schlagzeuger, ich kann nur Bumchuck.
Ja. Schenker hat ja auch diese Doppelflying V, ne? Wo zwei Flying V's ineinander gehen und dann spielt er so.
Eine 12-seitige und eine 6-seitige. Der Typ ist wahnsinnig. Also ganz verrückt. Ehrlich, ich habe ja lange mit dem jetzt auch so, gerade mit dieser Geschichte so gequatscht. Der Mann hat über 200 von diesen Teilen. Und er hat wirklich in den 80er Jahren, als er seine Millionen gemacht hat, hat er den ganzen Markt leer gekauft. Also aus allen namhaften Jahren. Die wurde ja 58 das erste Mal gebaut oder herausgebracht von Gibson. Dann irgendeine 67er, 71er, alles so Punkte, wo die wirklich rare Gitarren gebaut haben. Mhm. Irgendwie hat der alle in mehrfacher Ausführung. Also der hat wirklich so immer darauf gewartet, dass die armen Musiker ihre Gitarren verkaufen mussten und hat dann gnadenlos zugeschlagen. Und mittlerweile, der gilt als der größte Flying V-Sammler auf der Welt.
Ah, okay.
Tatsächlich.
Ich war letztens in Amerika und hab da so einen Roadtrip gemacht und war in Nashville und in Memphis und so weiter und so fort. Mhm. Und das ist ja eine große Wirkungsstätte von Gibson.
Naja.
Und da ist ja auch das Gibson-Werk. Mhm. Und dann habe ich vorher im Internet gelesen, geil, man kann da so Rundführungen machen und eine eigene Gitarre bauen und bla bla. Wie die Amis das da machen, die können ja sowas immer richtig schön aufschmücken, na die klar. Ganzen Museen, und das ist ja immer so ein Happening, ne?
Hast du es gemacht?
Natürlich wollte ich das machen. Komme ich da hin, aber die sind pleite gegangen.
Ja, stimmt, Gibson ist ja
insolvent gegangen. Und ja. Das Erste, was die gemacht haben, haben alle Sachen da in Memphis, war das, haben die zugemacht. Also das riesengroße Werk, was mitten in der Stadt, mittendrin ist.
Ja, ja, Memphis war das Werk, wo die Halbakustischen gebaut haben, das wurde zuerst zugemacht.
Ja.
Mittlerweile bauen sie wieder Gitarren. Ich meine, hey, die letzten Jahre haben die auch wirklich Scheißdinger gebaut.
Ja, haben viel Schwachsinn gemacht.
Also da wurde alles nur noch auf Masse, und wenn du wirklich mal in den Laden gegangen bist und hast so ein Ding in die Hand genommen, mal zum Antesten, hat sich nicht gut angefühlt. Wirklich.
Aber das war so richtig ernüchternd, wo man denkt, das ist so eine Weltmarke, das ist so eine Traditionsmarke, ja. Und dann stehst du da vor dem...
Ja, die Marke wurde ja auch gerettet, aber die haben es eben einmal richtig hart gegen die Wand gefahren.
Genau,
ja,
richtig einmal verkackt. Und dann stehst du da vor diese riesen...
Ausfälle, wenn du da warst, das ist ja auch scheiße.
Vor allem das Gemeine war, da ist doch dieser Gibson-Schriftzug dran gewesen, ja. Und von Weitem siehst du diesen Gibson-Schriftzug und bist schon voll so...
Jetzt wird gerockt.
Yeah. Wow. Riesengroße Schaufenster, dann guckst du rein, dann sind da irgendwelche Arbeiter, die dann die letzten Teppichreste abkratzen. Und
der eine macht schon das N ab, schraubt schon am N.
Spielst du denn nur noch Flying V?
Nein. Wir haben ja auch mit den Addicts ein Schecter-Endorsement. Und da spiele ich jetzt so eine Art Les Paul Junior. Total geile Gitarre. Also, nee, die Flying V passt wirklich, ich habe 4 Stück mittlerweile, aber die passt natürlich nicht so zu den Addicts. Das ist halt, weil halt auch viel Show dazu ist, muss auch die Gitarre passen. Ich habe mit den Schecter-Jungs gesprochen und die haben uns eingeladen. Wir wurden zu einer Werkstour auch eingeladen, weil die sind nicht pleite.
Und das hat funktioniert.
Glücklicherweise gab es die Firma auch noch, als du da warst.
Die Firma gab es noch, als wir ankamen, genau. Und das war total, die sind super nett. Ich durfte sogar Prince-Gitarre spielen. Und zwar die Originale, die er kurz vor seinem Tod zur Reparatur abgegeben hatte, weil ihm was abgebrochen war. Die hat er nie wieder abgeholt. Weil leider...
Ging halt nicht mehr. Ne?
Aber das fand ich total gut. Und die Jungs sind super nett und die behandeln uns toll. Und mittlerweile habe ich schon 3 Gitarren von denen. Und natürlich spiele ich die dann auch.
Klar.
Ganz klar.
Sind ja auch gute Gitarren, haben auch fetten Sound, muss man ja auch sagen. Ne? Also die haben
Sound.
Wirklich auch den Markt, als sie da frisch raufkamen, dann haben sie ja auch revolutioniert, muss man ja auch sagen.
Das naja, klar. Die haben wissen, auch als ganz kleine Bude angefangen. Also die haben ja wirklich so mit Gitarrenteilen Ende der 70er angefangen, wo man so Buddies und Hälse kaufen konnte, und haben sich wirklich gemacht. Also jetzt haben sie echt einen wundervollen Firmensitz mit Custom Shop, mit allem, was dazugehört, und wie gesagt, sind alle sehr nett da. Also der Chef, die haben uns ja auch eingeladen, wir haben mal auf der NAMM Show gespielt für Schecter. Also beziehungsweise auf deren großer Party, und da habe ich auch den Chef kennengelernt, Michael, und die sind alle super Addicts-Fans und absolut auf unserer Seite. Cool. Und man muss denen wirklich nur sagen, was man braucht, und man kriegt alles von denen, wirklich einfach mal
das
alles.
Das Gold wert, ne?
Ja.
Nochmal zu Strom.
Ja.
Kommt daher dein Name?
Ja.
Weil er heißt ja
Heiko. Wir haben ihn ja nur Heiko genannt, aber...
Genau, er ist Heiko Strom.
Weit bekannt ist er als Heiko Strom.
Ja, genau. Gut, also... Wenn ihr die Geschichte hören wollt, es gibt 2 Sachen, die man dazu hat. Einmal gibt's ja meinen Vornamen, den ich ein bisschen denglisch schreibe. Das hat folgende Geschichte. Ich heiße eigentlich Heiko Schramm. Das ist für einen Gitarristen auch kein schlechter Name.
Wollte ich sagen, passt doch.
Aber egal, ich habe mich mit 18 bei der GEMA angemeldet. Und damals gab's ja noch nicht E-Mails oder irgendwas, also schriftlich. Ne? Ich will GEMA-Mitglied werden.
Also handschriftlich.
Richtig schriftlich, ja. Und dann kriegte ich einen Anruf von einer Mitarbeiterin von der GEMA, und die sagte, es tut uns sehr leid, aber es gibt schon einen Heiko Schramm bei der GEMA, um da jetzt irgendwelche Konfusionen irgendwie zu umgehen. Was wollen wir machen? Und dann hatte ich wirklich spontan am Telefon diese Eingabe, den Namen Heiko mit H-I-G-H-K-O zu schreiben. Und seitdem bin ich unter dem Heiko Schramm bei der GEMA angemeldet. So, und dann im Zuge dieser Rudolf-Schenker-Geschichte wurde mein Name in der Bild-Zeitung mal falsch geschrieben. Und da stand statt Heiko Schramm, stand da Heiko Strom.
Geil.
Und wie es dann so die Dynamik so macht, alle in der Band, hey, 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 Heiko Strom.
Hallo, Herr Strom. Ja.
Bin ich diesen Namen einfach nicht mehr losgeworden. Also danke, Bild-Zeitung. Echt, danke für nichts, aber dafür
auf jeden Fall. Wir müssen der Bild-Zeitung für so viel dankbar sein. Ja, das ist eine von vielen Sachen.
Es gibt auch noch andere Zeitungen, wie die WZ zum Beispiel.
Ja.
Aber an dieser Stelle
ich muss eins klarstellen, ich will wirklich keine Werbung für dieses Scheißblatt machen. Ne? Das wissen wir
aber
alle.
Aber das haben sie gut gemacht.
Bild-Zeitung ist der größte Rotz. Aber ja, das haben sie halt. Selbst, die können doch nicht mal meinen Namen richtig schreiben. Selbst das haben sie verkackt.
Ja. So. Aber du hast es zum Positiven gedreht.
Ja, was sollte ich machen? Irgendwie bin ich diesen Namen auch nicht mehr losgeworden. Und dann kannten mich auch alle unter dem Namen. Und dann kam ja auch MySpace, Facebook und die ganze Scheiße. Und dann bin ich einfach dabei geblieben. Und mittlerweile findet man mich, glaube ich, so besser im Netz als mit meinem echten Namen.
Dann haben die Toten Hosen ja noch einen Song über dich geschrieben.
Ja, das war ziemlich übel, weil da konnte man dann meine Band Strom googeln, wie man
Ach,
wollte.
Scheiße,
man ist immer bei den Toten Hosen gelandet.
Die ist dann auf Seite 5
Das habe ich Kuddel tatsächlich erzählt. Wir waren ja mit denen letztes Jahr auf Tour und habe ich gesagt, Kuddel, weißt du eigentlich, dass euer Song Strom irgendwie damals eigentlich
zerstört.
Alles komplett über den Haufen geschüttelt. Oh. Hat er sich bei mir entschuldigt. Fand
Nein.
ich ganz lustig. Ja,
das tut mir leid, meinte er.
Ja, sei ihm verziehen. Aber ja, das war tatsächlich so.
Danach aber der Song ist auch gut. Ich mag den total gerne.
Ich mag ihn auch. Aber hat man danach nie wieder gefunden.
Wollte ich gerade sagen, das war der Sargnagel.
Ja, der Sargnagel. Ja, ich habe dann trotzdem noch eine Platte gemacht, aber wir haben auch noch ein paar Tourneen gemacht und wir sind auch noch mit Bands aus San Francisco auf Tour gewesen und so. Wir haben noch ein bisschen weiter gemacht, aber der Drops war eigentlich gelutscht. Vor allem, weil ich habe dann in der Zwischenzeit auch wieder bei anderen Bands mehr Gitarre gespielt und hatte auch keine Lust mehr zu singen, weil während andere auf Tour irgendwie feiern waren, musste als Sänger dann irgendwie noch immer inhalieren und ne.
Da musst du Tee trinken, musst auch mal die Schnauze halten.
Ja, ist das nicht scheiße?
Gucken, dass du dich nicht so doll besäufst. Also ich sag auch mal, Jungs, ich muss morgen auch noch singen. Das, ja.
Ist das nicht furchtbar? Ich fand's furchtbar.
Es beschäftigt mich auch auf Tour total.
Ja, natürlich.
Also wenn ich
das
weiß,
ist alles, worum es dann nur noch geht.
Ich muss wirklich die nächsten 4 Tage immer singen bzw. schreien. Dann muss ich mich permanent dran erinnern, so jetzt hier halt mal die Klappe im Bus und
genau, ja,
trink furchtbar. Das Bier weniger am Abend.
Ja. Ja, und das fand ich ganz schlimm. Und
was hast du nach Strom denn gemacht?
Was habe ich nach Strom gemacht? Ich glaube, das nächste war dann die Alec Empire Tour. Einmal quer durch Europa. Das ist der Sänger und Gitarrist von Atari Teenage Riot, der irgendwo witzigerweise in Englisch inseriert hatte, dass er irgendwie einen Gitarristen Gibson Marshall Style suchte. Habe ich ihm dann witzigerweise auf Englisch irgendwie geantwortet, weil ich dachte, okay, wenn er Englisch fragt, irgendwie, dann haben wir wirklich, glaube ich, die erste Woche haben wir nur Englisch hin und her geschrieben und haben eigentlich quasi um die Ecke fast gewohnt. Und dann habe ich irgendwann gesagt, pass mal auf, ich weiß ja, dass du Deutsch bist, lass uns einfach mal auf einen Kaffee treffen. Und dachte, ja, okay, machen wir. Ja, dann bin ich mit Alec Empire auf Europa-Tour gegangen, was eine super erfolgreiche Nummer war, weil die Tour war absolut ausverkauft und das war eine ziemlich gute Sache.
Und danach kam dann schon gleich.
Danach kam der Bonsai Kitten, habe ich zwischendurch auch gemacht, 6 Jahre lang. Es war ein bisschen vertane Zeit, weil leider ist zu wenig da passiert für den Einsatz, den man so geleistet hat. Aber
das gibt's natürlich auch.
Das gibt's auch.
Darf man ja auch nicht vergessen. Es gibt auch generell viele Bands, die auch hart arbeiten und sich bemühen und alles machen, was man machen soll.
Ja.
Und es klappt nicht. Ne?
Ja. Also. Ja. Bonsai Kitten ist so eine Band, da will einfach nichts klappen. Also ich meine, wir haben eine eigene Fernsehsendung bei Deutsche Welle gehabt. Wir haben Interview mit Joko und Klaas gehabt und wir haben wirklich alles versucht. Wir haben wirklich gearbeitet und am Ende ist aber jeder nur einen Haufen Schulden herausgegangen.
Ja, also es ist nicht immer alles nur positiv im Bandleben.
Nein,
es gibt ja auch die
nicht.
Rückschläge, die
ja,
harten.
Ja, ich meine, das ist halt das Musikerleben. So, damit muss man wirklich klarkommen. Da musste ich auch lernen, mit klarzukommen. Nach jedem Up gibt's auch immer wieder einen Down. Und aber wenn man den Glauben nicht verliert, kommt auch nach jedem Down wieder ein Up.
Zum Beispiel die Addicts. Lass uns jetzt
zum
in die
Beispiel.
Neuzeit gehen.
Ja.
Du bist
zurück in die Zukunft.
Ja, genau. Du hast 2015 gesagt, bist du dazugekommen. Wie kommt man dazu?
Also, da muss ich auch wieder ein bisschen ausholen. Ich habe die Jungs 2009 kennengelernt. Damals habe ich bei Texas Terry Bomb gespielt und wir waren für die Addicts Vorband in Prag. Und da habe ich Pete kennengelernt und Kit, den Schlagzeuger, Gitarristen und Schlagzeuger von Addicts. Wir haben uns super verstanden. Dann ein Jahr später habe ich einen Anruf von Mutti gekriegt. Das ist der Booker von Muttis Booking. Der hat die Addicts gebucht und Texas Terry auch gebucht. So, sagt er, pass mal auf, die Addicts haben hier ein Problem. Die brauchen Gitarren-Roadie für, glaube eine Woche Tour oder so. Und ich finde einfach keinen. Und hast du nicht Zeit, kannst du uns da helfen? Habe ich gesagt, ja, du, ich habe keine Ahnung von dem Job. Aber ja, habe ich schon mal gemacht. Wird schon irgendwie hinhauen. Okay. So, dann bin ich mit den Jungs mit auf Tour als Gitarren-Roadie. Und die waren super happy mit mir. Und wir haben auch einen super Spaß gehabt. Und da hatte man sich gegenseitig auf dem Schirm. Was dann dazu führte, dass ich dann auch irgendwann mal Vorband wieder mal für die Addicts war. Und dann gab es ein Konzert in Stuttgart, wo Pete ziemlich krank war. Er hatte irgendwie Magen-Darm und kam nicht aus dem Hotelzimmer raus. Und jetzt standen alle anderen auf der Bühne und konnten keinen Soundcheck machen. Dann habe ich halt gesagt, komm, gib her die Gitarre, spielen wir mal hier irgendwie einen Song, kriegen wir schon hin, dass die Jungs Soundcheck machen können. Da haben die mich halt angeguckt wie ein Auto, wieso kannst du unsere Songs spielen? Und da sag ich so, wir sind jetzt hier schon wochenlang zusammen auf Tour und ich hab's jetzt oft genug gehört und irgendwo war ich auch schon immer ein Addicts-Fan, da kann ich halt auch mal einen Song spielen. Es ist jetzt nicht so ein...
Als Profi-Gitarrist
ja, nicht so ein ist Wunderwerk. Dann
eher mal möglich. So.
Ja. So, und das ist bei den Jungs aber auch absolut im Kopf geblieben. Pete hat dann abends die Show gespielt und dem haben sie dann auch erzählt, ey, musst du dir mal vorstellen, kommt der Heiko hier vorbei und spielt mal eben den kompletten Soundcheck und singt auch noch mit und spielt auch noch das Solo und irgendwie, und das ist ja Wahnsinn. So, und dann kriege ich ein paar Monate, Jahre später einen Anruf, du pass mal auf, der andere Gitarrist, Scruff seinerzeit, ist verhindert und wir wollen aber die Tour spielen, könntest du dir vorstellen, die ganze Tour zu spielen und was willst du dafür an Gage haben? Dann habe ich gesagt, jo, Gage will ich das und das haben, kann ich mir vorstellen. Zeit habe ich auch. 50 Euro
Kasten Bier. Die Standardgage.
Genau, so wie immer. Ja, ja, und dann habe ich diese Tour gespielt. Das waren, glaube ich, 9 Konzerte oder 10 Konzerte.
In Deutschland?
Wir waren überall in Europa. Erstes Ding war ohne Proben. Wir haben nicht geprobt. War in Tschechien auf dem Podparu-Festival vor 6.000, 7.000 Leuten. Das war echt spannend. Also es waren dann, das sind dann so Momente, wo einem dann doch mal die Knie schlottern.
Ja.
So, aber wir haben das irgendwie ganz gut gemeistert und die Jungs waren echt begeistert. So, und dann kam Scruff nochmal kurzzeitig zurück in die Band und ist dann, aber hat sich dann wirklich komplett zurückgezogen und hat mich gefragt, ob ich seinen Job übernehmen will. So, und dann habe ich gesagt, das liegt nicht an mir, das müssen die Jungs entscheiden, aber 2 Tage später kriegte ich dann den Anruf von Pete und dann gab es dann die erste Tour durch Kalifornien und seitdem, also seit Anfang 2016 bin ich da fest dabei.
Sehr witzig, bei uns war es auch genauso. Unser Mercher, der Thilo, der war mit uns jahrelang halt auf Tour und der Engländer Giz wollte wieder was Eigenes machen, hat jetzt seine eigene Band wieder am Start gebracht. Und da war das für uns auch ganz logisch, weil wir wussten ja, Thilo kann Gitarre spielen, dass der dann den Slot besetzt, weil der war ja schon in diesem Bandgeschehen mit drin, in dieser Bandfamilie.
Hatte die Songs ja auch sozusagen mehr oder weniger freiwillig schon 1000 Mal gehört. Ja. Dann.
Genau, hat das im Kopf gehabt,
sowas
so wie du.
Wächst, ja, sowas wächst dann halt irgendwie einfach zusammen, ganz automatisch. Ja. So, da wird dann ein Job frei und der nächste steht schon bereit. Das ist ja eigentlich perfekt. Also es ist eine Riesensituation für beide, sowohl für die Band als auch für den jeweiligen Musiker. Ja.
Und vor allem auch für den, der dann geht, ne, weil man will ja nicht mit bösem Blut gehen, sondern da weiß man, okay, alles klar, die fallen jetzt nicht in so ein Loch, sondern da ist
kein Schaden zurück, sozusagen. Genau. Ja,
Scruff und ich, wir sind Freunde und wir reden auch und der hat jetzt sein eigenes Solo-Projekt gemacht, was ich richtig geil finde, habe ich ihm gerade letztens auch noch geschrieben, dass ich unbedingt eine von seinen Platten kaufen will. Der ist total happy, dass ich das mache, weil er hat den Job 13 Jahre lang gemacht und er hatte keine Lust mehr. Der wollte nicht mehr auf Tour gehen, er wollte lieber zu Hause bleiben. Da hat er auch noch einen anderen Job und andere Sachen zu tun und seine Freundin und so. Und verstehe ich auch, wenn du keinen Bock mehr hast, auf Tour zu gehen und aber trotzdem auf Tour gehen musst, dann ist es ja auch Quälerei.
Ja,
so dann machst du dich selber kaputt.
Was war denn dein schönstes Bühnenerlebnis oder schönster Auftritt mit den Addicts?
Gibt's da so ein besonderes Highlight?
Es gibt mehrere Highlights, ganz ehrlich. Also, ein Highlight, Punkrock Bowling 2017 in Las Vegas. Super Nummer. Und dann hatte ich tatsächlich letztes Jahr im November in Kolumbien, in Medellin, ein Erlebnis. Da wurden wir eingeladen von der Regierung, beziehungsweise von einem Kulturattaché von Kolumbien, da zu spielen. Mit Papa Roach war dabei und noch so diverse andere Bands. Das war in so einem Sport, nicht jetzt wirklich ein Stadion, aber so eine Sportanlage mit so auf einer Seite auch so Rängen. Und da haben wir vor 22.000 Leuten gespielt. Und das war wirklich großartig, weil da stand ich auf einmal auf der Bühne und kriegte so ein Flashback in meine Jugend. Und da hat sich so ein Kreis für mich geschlossen. Das war wirklich so, was ich gerade erzählt habe, so mit meiner Holzgitarre auf dem Sofa rumhopsen. Da hat man ja so einen gewissen Traum im Kopf, so eine Fantasie. Ja. Und diese Fantasie wurde da wirklich so komplett erfüllt. Und ich stand vor 22.000 Leuten mit super Lightshow, mit super Sound, mit allem, was dazugehört, mit total durchdrehendem Publikum. Und da dachte ich so, alles klar, alle Jahre, die ganzen Mühen und hat sich alles komplett gelohnt. Deswegen, da ist mein Traum angefangen und hier ist jetzt der die Erfüllung dazu.
Geil. Das muss so ein unglaublich geiles Gefühl sein, oder?
Hammer.
Also wenn du da einfach stehst und denkst so, ja Mann, all die Arbeit, die Mühe, das Geld, alles ergibt jetzt wieder Sinn.
Ne? Absolut. Das ist über, man fühlt sich überglücklich. Man kriegt so einen Glücksschub irgendwie. Das ist wirklich irre.
Ja. Und hast du auch ich frage das so gerne, hast du auch so richtige Scheißmomente auf der Bühne, wo einfach nichts klappt oder irgendwas kaputt geht oder vielleicht nur 5 Leute im Publikum sind, weil der Vorverkauf nicht gestartet ist? Habt ihr sowas bei den Addicts auch oder ist es einfach schon zu groß, dass sowas passiert?
Ich glaube, bei den Addicts ist es einfach zu groß, sowas passiert nicht. Also wir hatten, ich kann mal ganz kurz eine Geschichte von der letzten Lateinamerika-Tour erzählen. Da haben wir auch wieder in Kolumbien gespielt, diesmal in Cali. Und da ist der Veranstalter kurz vor der Show mit unserer Gage durchgebrannt.
Sehr gut.
Und ja, es war halt folgende Situation. Es haben 8 Vorbands schon gespielt. Also dieser Veranstalter hatte wirklich überhaupt keinen Plan. Deswegen hat er sich auch verpisst, weil ihm das alles wahrscheinlich zu teuer wurde. 8 Bands hatten gespielt. Wir waren in unserer Garderobe. Monkey hatte schon die Schminke an. Das Kostüm war schon an. Und der Typ war weg. Mit unserer Gage. Was macht man dann? Der Laden platzte aus allen Nähten. Die haben wirklich nach den Addicts geschrien, wie wild. Und wir haben in unserer Garderobe gesessen und gesagt, was machen wir denn jetzt? Und dann habe ich einfach nur gesagt, ey, wir können die nicht hängen lassen. Die drehen durch, die nehmen den Laden komplett auseinander. Und das macht's alles nur noch viel schlimmer. Also haben uns entschieden, wir spielen eine halbe Stunde für die Fans. Auch, wir haben da im Nachhinein mit unserer Agentur noch ganz schön Stress gekriegt, weil die das natürlich überhaupt nicht gerne sehen. Aber es gab einfach keine andere Möglichkeit. Wir mussten das machen. Also mit der Ansage auf die Bühne, hey, wir machen nur ein kurzes Set für euch, weil ihr so lange gewartet habt, bla bla bla, aber wir sind hier total verarscht worden und so, bitte habt irgendwie Verständnis. Und hatten sie auch. Am nächsten Tag ging ein mega Shitstorm los an diesem Veranstalter, was ihn wirklich dazu gezwungen hat, mit dem Geld rauszurücken, und am Ende der Tour hatten wir das tatsächlich auch in der Tasche.
Geil.
Aber die Fans waren dann so dankbar dafür, dass wir gespielt haben, aber man hat gemerkt, dass alle auf der Bühne mit angezogener Handbremse gespielt haben, weil alle hatten so einen Klops im Hals.
So ein schlechtes und Gefühl einfach bei der Sache.
Ja, das war einfach so, muss man sowas tatsächlich auch noch erleben in dem Stadium? Ja, muss man.
Habt ihr das mitbekommen? Jetzt gerade war ja das Hellfest gewesen in Frankreich.
Ja, waren wir auch.
Mit du warst vor Ort.
Ja.
Hast du es mitbekommen?
Habt ihr nicht auf Arte gesehen?
Doch, klar. Nee,
da habe ich nur die bösen Onkels verfolgt. Da war doch das auch so ein Ding mit Manowar, dass die auch vor Ort waren und gesagt haben,
die haben braune M&Ms in ihrem Catering gefunden, deswegen sind die sofort wieder abgefahren.
Das geht gar nicht. Wenigstens haben sie richtige M&Ms gehabt und nicht die nachgemachten von Aldi oder Lidl oder Penny. Ne?
Also es war natürlich wir haben am nächsten Tag, nachdem Manowar gecancelt haben, haben wir einen Tag später da gespielt. Das war natürlich noch Tagesgespräch.
Ja.
Aber es gibt nach wie vor bis heute keine plausible Erklärung, warum die gecancelt haben. Das Statement, was sie gegeben haben, ist ja auch eher schwammig.
Ja, das war ziemlich ungenau.
Und es weiß bis heute eigentlich niemand so genau, was da schiefgelaufen
ist. Ich hab gehört, dass die A angepisst waren, dass die nicht laut spielen dürfen, also so laut wie sonst immer spielen, weil sie sind ja die lauteste und schlimmste Band der Welt.
Angeber-Scheiß.
Dass die Bühne zu klein waren. Na, ich sag mal so, da hat gerade Kiss vorher gespielt und Slipknot spielen da, ne? Also da kann man auch mal gerne eine größere Bühne sich
aufbauen. Aber um mit dem Motorrad müssen. Auf der Bühne zu fahren, braucht man natürlich viel Platz.
Und die 43.000 Frauen, die mitreisen. Das war wohl noch ein Problem. Und wahrscheinlich hatte der eine irgendwie festen Stuhlgang.
Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich hat der eine sich einfach gerade nicht gefühlt und hatte
Ist ja auch die Abschiedstournee.
Gab keinen Erdbeerkuchen.
Ne? Die Manowar sind auch auf Abschiedstournee?
Ja, ja.
Ach, ich dachte nur,
sind doch immer wieder.
Ich war jetzt gerade beim B-52s, die sind auch auf Abschiedstournee. Was machen wir denn dann, wenn die ganzen Bands nicht mehr da sind? Was machen wir denn, wenn Kiss nicht mehr dabei sind?
Sind ja auch auf Abschiedstournee, ne?
Ja, was passiert denn dann? Wer kommt denn danach? So eine Rock'n'Roll-Zirkus wird's doch nie wieder geben.
Nee. Ja, es ist auf jeden Fall schwierig.
Also die Großen sterben aus jetzt, ne? Die großen, richtig großen
Rock'n'Roll. Ich vermute, ja, ne? Also wir nehmen das jetzt mal hier so auf. Ich habe da mal so eine
Prophezeiung.
So eine Prophezeiung. In 3,5 Jahren gibt's Kiss dann 50 Jahre. Da werden die bestimmt noch mal irgendwas machen.
Ja.
Kann ich mir schon vorstellen.
Könnte passieren.
Denke ich mal.
Dafür sind die zu sehr Unternehmen. Ne?
Die Millionen, die lassen sich doch nicht entgehen,
oder? Das lohnt sich viel zu sehr. Übrigens noch als Anekdote, meine Labelfrau Sonja, an dieser Stelle Shoutout, hat den besten Kommentar dazu gebracht. Other bands play, Manowar don't.
Ja.
Frei nach dem Manowar-Motto, other bands play, Manowar kills. Ja. Ich glaube, wir haben auch rausgefunden, warum du Musik machst. Die Frage ist, glaube ich, nicht offen geblieben.
Es gab einfach keine andere Möglichkeit.
Du hattest ja gar keinen Plan B.
Nee,
von daher
kein Plan B, richtig.
Haben wir das, glaube ich, ganz gut geklärt. Das hier war Bandleben mit dem Heiko Strom von den Addicts.
War's schon? Jetzt auch nicht, die Stunde ist schon rum.
Die Stunde ist leider schon rum.
Wow.
Wir hätten gerne noch jetzt eine weitere Stunde machen können.
Den nächsten Patienten behandeln.
Ab nach Marzahn, ich verstehe schon.
Ihr findet uns auf www.bandleben.de und überall da, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel bei iTunes oder bei Spotify. Wir haben ein Kontaktformular auf der Seite, falls ihr auch mal mit uns reden wollt, könnt ihr euch auch gerne melden. Wir sind da nicht so. Und hinterlasst uns gerne Rezension bei iTunes. 5 Sterne sind natürlich Minimum. In den Shownotes zur Folge findet ihr Links zu den Addicts. Vielleicht auch nochmal zu anderen Projekten von dir. Ich guck mal, was ich da bei YouTube vielleicht auch finde.
Ah ja, findest du bestimmt.
Dass man dich auch mal in Aktion sehen kann.
Ich kann dir
Link
einfach
zum Hellfest-Auftritt. Genau, kannst mir auch gerne nochmal was schicken. Jan, hast du noch was?
Natürlich, wie immer. Instagram wird natürlich auch gefüttert. Und zwar machen wir gleich noch ein schönes Foto zusammen. Ich habe
extra die Haare gewaschen.
Sehr gut. Aber bei der Hitze, also ich glaube, wir sehen auch nicht so schön
wir
aus.
Machen noch ein schönes,
ihr seht super aus, Jungs. Ey, das könnt ihr gar nicht sehen, ihr da. Die da
es sind wirklich 38 Grad draußen heute, ja. Glaube ich. Ne?
Wir machen noch ein schönes, schwitziges Foto.
Genau. Und ich werde noch so ein paar witzige Fotos von dir und deiner Band noch mit reinstellen. Und das könnt ihr euch alles angucken, damit ihr uns auch mal visuell sehen könnt, beziehungsweise den Heiko Strom. Und wir bedanken uns, dass du da warst. Hat sehr viel Spaß
vielen
gemacht.
Vielen Dank dir.
Wir hätten, glaube ich, noch gut 2 Stunden weitermachen können.
Das stimmt.
Vielleicht treffen wir uns nochmal. Jubiläumsfolge.
Ich danke euch. Schön, dass es euch gibt.
Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und tschüss.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.